Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. In der heutigen Folge haben wir Lea Hermanns von Poahaus zu Gast. Wir sprechen über ihr Studium, wie es sie danach in die Startup-Welt verschlagen hat, welche Erfahrungen sie in Berlin, Hongkong und anderen Teilen der Welt so gesammelt hat und natürlich darüber, was hinter dem revolutionären Wohnkonzept von Poa genau steckt, wie es für die Bewohner sein wird und warum es eines der großen Ziele ist, die Menschen näher zusammenzubringen. Das klingt spannend, dann bleibt dran und wir wünschen viel Spaß mit Folge 33.
Wickeltisch, der Startup-Podcast.
Ich begrüße euch heute mit einem Gast, tatsächlich so ein bisschen auch über meine Freundin persönlicher Kontext. Das finde ich persönlich extrem schön, dass wir jetzt hier sitzen und mal über dich, über das Unternehmen dahinter sprechen. Und wir begrüßen heute im Podcast hier zusammen Lea Hermanns von Poahaus. Lea, herzlich willkommen beim Wickeltisch-Podcast.
Hi, hallo, ich bin Lea. Danke dir, Jonas. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch und in diesem Sinne starten wir doch einfach rein. Wir haben jetzt im Vorhinein schon ein bisschen darüber gesprochen, was wir so grob anreißen werden. Und ganz am Anfang bei unseren Folgen ist es immer so, dass du dich einfach mal vorstellen kannst, damit die Zuhörer draußen einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer du bist. Und in diesem Sinne gebe ich jetzt einfach mal zu dir rüber. Lea, stell dich doch einfach mal vor und erzähl mal ein paar Sachen zu dir.
Ja, gerne. Danke, Jonas. Genau, also ich bin Lea, ich bin auch Aachenerin, also das wollte ich auch nochmal sagen, weil wir hier bei einem Aachener Startup sind. Genau, und ich bin die Gründerin und auch CPO, also Chief Product Officer von einem lokalen Startup, Poahaus.
Mega geil. So, wir starten vorne, ganz vorne sogar, und zwar am Ende deiner Schulzeit. Sprich irgendwo 11., 12. Klasse, 13. eventuell. Und an diesem Punkt wusstest du so, jo, die Schule, die geht jetzt langsam zu Ende. Und das Leben fängt an, gefühlt. Wenn wir an den Punkt zurückspringen, wie ist es ab da so vonstatten gegangen bei dir? Was ist passiert? Hast du dann angefangen zu studieren? Was genau hast du dann gemacht?
Ja, das ist eine super gute Frage, finde ich, weil ich weiß, dass viele Zuhörer vielleicht auch an diesem Punkt sind und genau sich diese Fragen auch stellen. Genau, ich habe, als ich meinen Abschluss gemacht habe, ich wollte damals immer sehr schnell sein. Ich habe dann auch direkt studiert und das musste dann auch ein 3-Jahres-Studium sein, weil ich dachte, okay, 4 Jahre ist mir schon zu lange. Ich habe viele ältere Geschwister und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich muss aufholen. Insofern war ich da immer sehr schnell. Ganz interessant für mich war die Zeit dann nach dem Studium, wo ich dann mir überlegt habe, okay, was machst du jetzt eigentlich? Und mir war ziemlich schnell klar, dass okay, ich wollte direkt arbeiten oder ich wollte mein erstes Geld verdienen. Ich wollte aber auch direkt in einem Unternehmen einsteigen, wo ich wirklich Bock drauf hatte. Mhm. Ich hatte zwischenzeitlich mal ein paar Praktikas gemacht bei größeren Unternehmen und habe gesagt, irgendwie fühlt sich das nicht so richtig an und habe dann auch direkt gedacht, nee, du musst eigentlich in ein Startup einsteigen. Ich kann jetzt nicht mehr konkret sagen, wie es zu diesem Punkt kam, aber ich habe gesagt von Anfang an so, nee, den ganzen anderen Kram lässt du einfach. Weil obwohl ich super ambitioniert bin und viel arbeite, habe ich immer gedacht so, nee, ich hatte nie Lust, Sachen zu machen, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Also das gibt's ja auch, ne? Aber
absolut, absolut.
Aber da hatte ich nie Lust drauf. Insofern habe ich direkt nach Berlin geguckt, muss ich jetzt gestehen.
Wie?
Genau, und bin dann tatsächlich nach Berlin gezogen und habe mich auch nur bei Startups beworben. War auch nicht einfach, muss ich sagen, weil es ist ja auch nicht so einfach immer, ne, ohne Arbeitserfahrung direkt einen Job zu finden, ja. Wo bei allen Jobstellen dann immer steht mindestens 1 bis 2 Jahre Arbeitserfahrung. Ich denke, dieses Problem kennt jeder. Aber ich glaube, vor allem bei Startups, das Gute ist, die, ne, wenn man sich für das Produkt interessiert, wenn man da ein paar gute Punkte mitbringt, dann ist die Arbeitserfahrung meistens gar nicht so wichtig.
Und, absolut.
Ja, insofern habe ich da angefangen.
Das heißt, du bist nach deinem Studium einfach mal nach Berlin gezogen, standst dann da, hast dann angefangen, dich zu bewerben, hast dann selber festgestellt, so, das ist gar nicht so einfach und bist dann aber wahrscheinlich trotzdem bei irgendeinem Startup gelandet und hast dann dort deine ersten Erfahrungen gesammelt. Wie war das, nach Berlin zu ziehen, auf einmal da zu stehen? Aus Aachen nach Berlin ist ja schon ein kleiner Sprung. Dann da zu stehen und zu sagen so, yo, hier bin ich, nehmt mich, ich will hier was machen, ich will arbeiten. Was waren so die ersten Erfahrungen, die du mit Berlin gemacht hast, als du dort angekommen bist?
Ja, gute Frage. Also schon, ich muss sagen, es war schon stressvoll am Anfang, weil viele kennen das vielleicht auch, die jetzt gerade ihren Bachelor fertig gemacht haben. Also zumindest war das in meiner Zeit so, dass dann alle erstmal danach einen Master gemacht haben. Genau, das ist vielleicht oberflächlich gesehen dann so ein bisschen so die einfache Lösung. Und dann habe ich gedacht, auch im Nachhinein, so, ja, das wäre jetzt auch wirklich einfacher gewesen. Und ich wurde natürlich auch total viel abgelehnt. Also keine Frage. Also ich habe da mich da bestimmt bei 20, 30 Firmen beworben. Und am Ende hat mich auch wirklich nur eine genommen. Ich muss aber sagen, dass das auch die eine Firma war, wo ich am liebsten arbeiten wollte. Ne? Ah, und das cool. Ist auch genau der Punkt, wo ich gesehen habe, oh, das Produkt interessiert mich wirklich. Und da habe ich gute Punkte, da habe ich gute Ideen und das haben die mich auch genommen, auch wenn ich keine Arbeitserfahrung hatte. Insofern hat das dann auch gut gepasst.
Mega. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, du hast jetzt gerade den Fokus, du hast gerade das Produkt auch angesprochen. War für dich von Anfang an klar, du hast eben gesagt, Chief Product Officer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. War das in der Hinsicht auch schon direkt dein Ziel, in ein Unternehmen reinzukommen und in dieser Position zu arbeiten? Klar, du wirst jetzt nicht direkt CPO, aber so in diese Richtung zu gehen, war das von Anfang an der Plan?
Ja, also manchmal hat man ja so Indizien, dass man so weiß, man möchte in eine bestimmte Richtung hingehen, aber genau weiß man es nicht. Ne? Das ist ja auch so ein Reflexionsprozess, der dann so langsam kommt. Aber ich wollte immer für ein Unternehmen arbeiten, was ein Produkt hat. Also es gibt ja auch Agenturen oder Dienstleister, die arbeiten für andere Firmen, aber ich musste immer für eine Firma direkt arbeiten, die ein spannendes Produkt hatte. Und witzigerweise war mein erster Chef auch ein CPO. Und ich habe damals mir schon gedacht, so, das ist ein cooler Job, der hat. So. Den würde ich auch mal gerne machen. Ja, insofern vielleicht so ein bisschen eine Foreshadowing damals.
Insofern dann direkt in die Richtung gegangen. Und dann, wie lange warst du dann in Berlin?
Gar nicht so lang. Ich war am Ende 2 Jahre da. Aha.
Das, nur kurz, damit wir so einen Horizont ja. haben. In welchem Alter bist du nach Berlin gekommen?
Mit 21.
Mit 21. Das heißt, von 21 bis 23 in Berlin gewesen. Ja. Erste Erfahrungen gesammelt im Startup. War dir denn, als du in das Startup reingekommen bist, sofort klar, so, yo, das ist es, das war genau die richtige Entscheidung und los? Oder war das eher so, ist das jetzt so die richtige Entscheidung gewesen? Oder wie war das?
Ja, ich muss gestehen, ich bin in diesen Aspekten schon so ein bisschen Millennial. Oder so die, wenn man so die typischen Millennial-Statistiken kennt, da treffen viele bei mir zu. Im Sinne von, ja, ich hatte dann, obwohl ich meinen ersten Job super spannend fand, hatte ich dann irgendwie so nach ein paar Monaten so das Gefühl, vielleicht ist noch nicht das Richtige und dann muss ich direkt.
Absoluter Klassiker, kennt man.
Und ich rette gerade noch nicht die Welt.
Was?
Und dann bin ich auch wieder schnell zu einem anderen Job gewechselt, der aber auch super cool war, was ich, also ich habe den Wechsel auch null bereut. Mhm. Das war nochmal ein Riesenschritt. Bin dann zu einer Softwarefirma gewechselt, wo ich im Vertrieb war. Bin auch da schnell aufgestiegen. Insofern war das super spannend. Genau, und habe dann aber auch irgendwann entschieden, dass ich jetzt auch mal was anderes machen wollte. So wie die jungen Menschen eben sind heutzutage.
Okay, das heißt also sage ich mal, dem CPO als Chef, in dem ersten Startup, dann in das nächste Startup, in den Vertrieb. Das war dann auch in Berlin oder war das dann woanders?
Das war auch in Berlin, ja.
Das war auch in Berlin. Das heißt, in dem Zeitraum von den 2 Jahren drin. Und dann hast du bis Ende dort gearbeitet, dieser 2 Jahre. Und hast dann nach den 2 Jahren irgendwann gesagt, so, yo, Berlin bleibe ich doch nicht mehr. Ich will doch woanders hin. Was waren da die Beweggründe? Bist du da zum anderen Startup irgendwo anders hingewechselt? Oder was waren so die Beweggründe, warum du aus Berlin raus bist?
Ja, ich hab meinen Job sehr geliebt. Ich habe auch Berlin geliebt. Ich lebe heute da. insofern, das hat schon alles gepasst. Ich habe mir dann irgendwann gefragt, so okay, Sales hat mich super weit gebracht. Es hat mich total geöffnet als Mensch und mir auch einfach, also ne, Sales Talente, das helfen ja für jedem Job. Insofern ist es einfach super hilfreich. Ja. Habe aber auch irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht was du dein ganzes Leben lang machen möchtest. Und eben genau. Und dann war dann auch klar, okay, jetzt muss schon der nächste Schritt kommen. Und genau, und Stark. Dann musste es weitergehen.
Ich kann mich tatsächlich so ein bisschen damit identifizieren, weil ich 2,5 Jahre im Vertrieb gearbeitet habe. Finanz- und Versicherungsvertrieb.
Okay.
Also nochmal so eine ganz, ganz spezielle Nische. Von daher unter dem einen Aspekt von wegen, man nimmt sehr, sehr viel daraus mit. Also kann
absolut.
Ich nur bestätigen. Das ist der Hammer, was man da teilweise mitnimmt. Auch dadurch, dass man einfach seine Komfortzone so enorm erweitern muss, zum Teil, dass man halt einfach sich vor Menschen irgendwie halt, ich sag mal, gezielt präsentieren muss irgendwie, weil man ja das, irgendein Ziel im Kopf hat. Ne?
Das finde ich, merkt man auch, weil du sprichst sehr gut.
Und, ja.
das macht ja einen riesen Unterschied. Also
absolut, ja. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, sich zumindest mal irgendwie so, wenn man grundsätzliches Interesse, sage ich mal, an dem Vertrieb hat oder generell nicht vor Menschen scheut, sich mal in diesen Bereich zu begeben, vielleicht auch nur für ein paar Monate oder ein halbes Jahr, kann einiges bewirken, würde ich behaupten.
Ja, also die ganze Lernkurve allgemein ist in einem Startup, finde ich, ist so krass. Also ich kann da vielleicht so eine kleine Anekdote erzählen.
Gerne.
An meinem allerersten Tag oder wahrscheinlich mehr so mein allererster Monat habe ich mich echt kaum getraut, irgendwie jemanden anzurufen ans Telefon. Nur das Problem war, das war leider mein Job. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mein Chef sich damals im ersten Monat gedacht hat, so, was habe ich mir hierbei gedacht? Irgendwas ist ja falsch. Und dann hat sich das aber trotzdem in den nächsten Monaten danach total radikal verändert. Also
Wie ist das gekommen?
Ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie viel man eigentlich in kurzer Zeit lernen kann. Also manchmal ist es gut, wenn man sich nicht selber in so Boxen tut, so ja, Vertrieb kann ich nicht, bin ich nicht.
Ja.
So, aber ich glaube eigentlich, dass man alles lernen kann.
Absolut, ja. Das sind ja diese Denkmuster, die dann irgendwie dadurch entstehen. Und dann scheut man vor Aufgaben zurück, wo man vielleicht sogar richtig gut drin gewesen wäre. Von daher offen sein und einfach sich selber mal immer wieder challengen. Ich glaube, das kann enorm hilfreich sein für unterschiedliche Lebensbereiche. Wir waren jetzt gerade bei, du bist 23 und am Ende du hast eben gesagt, du wohnst noch in Berlin. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder?
Ja.
Okay, gut, weil das hat jetzt gerade erstmal so die Informationen, die wusste ich noch nicht. Okay, gut. Also du wohnst noch in Berlin, das heißt, du bist nicht komplett aus Berlin raus, aber du bist dann am Ende dieser 2 Jahre gewesen. Was ist mit 23 dann passiert? Was war der nächste Schritt?
Ja, ich bin dann tatsächlich spontan nach Hongkong gezogen.
Ja, klar.
Und hab dann da meinen Master gemacht und tatsächlich Poa Haus gegründet.
In China dann?
Also ich war zwischendurch in Aachen beim Notar, aber
Okay. Kurz mal drüber gechattet.
Genau, ich habe von da aus tatsächlich angefangen, für die Firma zu arbeiten.
Krass. Das heißt also, der Entschluss so, hey, ich mach den Master noch und ziehst dafür nach Shanghai?
Hongkong,
sorry. klassischer Jonas-Fehler, das ist schon öfter passiert. Alles gut. Also, nach Hongkong und hast dann an irgendeinem Punkt entschieden, Poa Haus zu gründen. Das kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Das wird ja irgendein Prozess mit sich vorangetreten. Wie sah dieser Prozess aus, bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, hey, das ist eine geile Idee, das gründe ich?
Ja, also das ist, man muss sagen, es ist echt eine längere Geschichte. Es war wirklich nicht so, dass wir einen Tag zusammensaßen und gesagt haben, okay, hey, das ist es, lass uns das mal gründen.
Ja.
Es ist mehr sowas, was ich so über die Jahre so gezogen hat, dass wir immer mehr entwickelt haben, hey, da fehlt wirklich was im Markt. Und witzigerweise wir haben die Firma zu 5 gegründet und witzigerweise hatten wir diese Realisation alle so ein bisschen parallel und haben irgendwann entschieden, hey, warum sollten wir alle was getrennt machen, wenn wir das zusammen machen könnten?
Ihr seid 5 Gründer. Das ist viel, oder? Also 5 Gründer, die auch wirklich alle gleichmäßig berechtigt sind, also entscheidungsberechtigt sind, sage ich mal, in dem Ganzen. Das heißt, das ist krass. Das heißt also, es hat sich über ein paar Jahre hingezogen, dass ihr schon immer wieder so Ideen hattet, oder zumindest, sind ja jetzt gerade in deiner Perspektive, dass du Ideen hattest, wie so etwas aussehen kann, und hast das dann immer weiter konkretisiert. Für dich hast du dann auch so Notizen angefangen, irgendwelche Sketches gemalt, irgendwie so überlegt, wie das wirklich dann auch sehen kann? Oder wie sah dieser Prozess auch ein bisschen aus? Also nur so als kleinen Einblick, sage ich mal.
Ja, absolut. Also du hast jetzt ja vielleicht auch so ein bisschen mein Leben mitbekommen in den letzten Jahren. Und du hast gemerkt, da gab es viel Veränderung, oder?
Ja.
Ich bin viel in neue Städte gezogen, habe häufig einen neuen Job angefangen. Und da habe ich einfach häufig ein Problem erlebt, was, glaube ich, viele auch, die jetzt zuhören oder vielleicht auch hier in dem Raum schon kennen. Und das war das Problem, dass einfach, wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin, erstmal eine physische Wohnung überhaupt zu finden. Und ich glaube, diese Probleme kennt jeder. Aber gleichzeitig auch das Problem, einfach Anschluss zu finden in der Stadt. Und ich habe dann geguckt, wie kann ich dieses Problem eigentlich lösen? Oder wie, mit wem wohne ich? In welcher Wohnform wohne ich? Welche Aktivitäten kann ich ausprobieren, um Leute kennen?
Ja.
Und habe dann auch total verschiedene Sachen ausprobiert, bin dann auch so auf diesem Weg auf Co-Living gestoßen, was jetzt auch die Industrie ist, in der sich Poor House bewegt. Und das fand ich total spannend, diese Lösung. Habe aber gleichzeitig gemerkt, da gibt's noch extrem viel Potenzial und das kann man eigentlich noch ganz anders machen. Und so ist eben die Idee entstanden.
Woran hast du dieses Potenzial festgemacht? Also hast du so eine Marktrecherche betrieben, bist ins Internet gegangen und wie sah das aus? Woran hast du festgemacht, dass da wirklich noch Potenzial besteht?
Ich muss sagen, es kam wirklich daher, dass ich selber von meinem persönlichen Bedürfnis gesehen habe, okay, da fehlt was.
Da fehlt was, ja.
Weil das, was ich gesucht habe als Kunde letztendlich, habe ich nicht gefunden.
Also machen wir es einfach selber.
Geil. Genau. Und eben zufälligerweise hat das dann sehr gut gepasst, dass meine Mitgründer eben aus der Immobilienindustrie kommen. Und dass wir gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich genau das Gleiche und kommen nur aus zwei verschiedenen Richtungen.
Ja, ja.
Lass uns das zusammen machen. Oder aus fünf verschiedenen Richtungen. Genau.
Stark. Okay. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, hast du gegründet. Das heißt, du bist dann aus Hongkong nochmal kurz nach Aachen rüber gejettet, beim Notar gesessen, gesagt, okay, das machen wir. Bist dann wieder zurückgejettet, hast nochmal eben schnell deinen Master fertig gemacht und dann ging's los oder wie war das dann?
Genau, daher haben wir auch, wir sind am 24.12. gegründet worden. Also kann man sich jetzt denken, wieso, weil da war ich ohnehin in Deutschland.
Stark, ja, okay, macht absolut Sinn. Okay, am 24. gegründet, das ist auch cool, das kann auch, glaube ich, nicht jeder behaupten. Und dann ging's los. Dann habt ihr gesagt, okay, Startschuss, wir ziehen das Ding jetzt auf. Habt ihr im Vorhinein schon einen konkreten Businessplan fertig geschrieben gehabt? Habt ihr euch da richtig viel Gedanken schon gemacht? Oder war das eher so und so würde es grob aussehen? Das und das sind so die Ideen, die wir ansetzen können. In die Richtung soll es ungefähr gehen. Das ist unsere Zielgruppe so roundabout. Und wir starten jetzt einfach und dann machen wir den Rest auf dem Weg. Wie war das? Mehr Planung oder mehr Spontanität?
Ich würde sagen, mehr Plan. Wobei, und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Learning, wenn ich heute gucke, was wir heute machen, hat das mit dem damals gar nichts mehr zu tun. Und also das kann ich auch nur aus meiner Erfahrung mitgeben, ist, man muss immer davon ausgehen, dass das Produkt am Ende, was man verkauft, ganz anders ist als die Anfangsidee. Und auch jetzt bin ich mir sicher, dass es unser Produkt in einem Jahr wieder ganz anders aussehen wird.
Aber man muss auch offen dafür sein, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist manchmal auch schwierig. Also ich fand das am Anfang auch super schwierig und es ist eine Gewöhnungssache. Mittlerweile ist das einfach nur spannend.
Doch, das glaube ich. Also habe ich auch schon öfter gehört oder auch selber irgendwie erfahren, weil wir machen den Podcast jetzt schon seit roundabout einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr schon, ne? Also da ist auch viel passiert, sage ich mal, bei uns hinter den Kulissen, sage ich mal, dass wir gemerkt haben, okay, wir hatten irgendwie die Idee, das so und so zu machen. Jetzt sieht's komplett anders aus, aber es ist cool. Weil ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man offen dafür ist, dass man sich selber sagt, okay, wenn sich das verändert, ist das okay, wenn das im Sinne des ganzen Konstrukts, des ganzen Projekts, des ganzen Startups ist. Und wenn man sich
ich finde das cool, was ihr macht.
Ja, Dankeschön. Dankeschön. Wenn man sich Poor House jetzt gerade anguckt, von oben betrachtet, was sieht man aktuell? Was sind aktuell, klar, jetzt nicht in allem Ausführlichen, aber so im Groben, was sind gerade so der Status quo, an dem ihr euch gerade befindet?
Ja, super guter Punkt. Soll ich nochmal alle abholen, ganz kurz, was wir machen?
Super gerne. Also das wird im Intro auch nochmal erwähnt, aber du kannst uns gerne nochmal, jetzt hier hast du die Möglichkeit, einmal so einen kleinen Elevator-Pitch rauszuhauen.
Okay, also ganz kurz. Poor House ist im Prinzip eine neue Art für Menschen zu wohnen und arbeiten und zusammenzukommen. Und all das unter einem physischen Dach, also wirklich in einem Gebäude. Und die Idee war wirklich, wir haben zwei große Probleme, glaube ich, die wir versuchen zu lösen. Auf der einen Seite ist es total schwer, einfach eine Wohnung zu finden, weil du hast erstmal erstmal überhaupt die richtige Wohnung für dich zu finden, ne, dann Möbel zu kaufen, Internet, bla bla bla. Das andere Problem ist, dass total viele Leute einsam sind, weil sie alleine wohnen und einfach diesen Anschluss nicht finden in der neuen Stadt. Ja? Und wir lösen dieses Problem, indem wir ein Haus schaffen, wo viele Leute zusammenkommen und eben gemeinsam wirklich ja physisch zusammen wohnen und arbeiten. Und wir haben auch Gemeinschaftsflächen, an denen alle hinkommen können. Wir haben Events, wir schaffen besondere Erfahrungen und Erlebnisse, um diese Community gemeinsam zu schaffen.
Starkes Ding. Richtig cool. Okay, das heißt, jetzt nochmal kurz die Leute abgeholt. Ihr wisst jetzt da draußen,
ja,
was genau hinter Poorhouse steckt. Und nochmal kurz zurück zu meiner Eingangsfrage. Wenn man von oben gerade drauf schaut, wo steht Poorhouse aktuell?
Ja, wenn man von oben drauf schaut, sieht man erstmal, dass wir uns in zwei Städten befinden.
Ja.
Also wir sind immer noch ein Aachener Startup, ne? Nur damit das klar ist.
Das muss hier einmal klar sein. Na, ist richtig.
Genau, wir befinden uns jetzt halb in Aachen, halb in Berlin. Ich bin in Berlin. genau, also die Hälfte des Teams sitzt in Aachen, die andere Hälfte in Berlin circa. Was machen wir gerade? Wir sind gerade dabei, mehrere Gebäude in Deutschland zu entwickeln. Zwei davon kennt ihr vielleicht auch schon. Die anderen sind auch nicht öffentlich, aber das kommt demnächst. Das heißt, die ersten zwei Gebäude entwickeln wir in Aachen und Essen. Mhm. Für alle, die aus Aachen kommen, das erste Gebäude ist direkt am Theaterplatz. Wenn ihr dieses historische Gebäude da direkt an der Ecke über der Apotheke kennt.
Über der Apotheke, genau.
Da sind wir. Das ist das Poorhouse Aachen und auch eines der allerersten Häuser, die wir eröffnen werden.
Richtig cool.
Das heißt, das passiert gerade. Wir arbeiten an unseren ersten Gebäuden. Wir suchen auch neue, also wir sind ständig auf der Expansion, wir haben total große Ziele. Gleichzeitig entwickeln wir auch gerade so die erste Version unseres Produktes. Und wenn ich sage Produkt, dann bedeutet das so, wie sieht das Haus eigentlich vom Inneren aus? Und was sind die Möbel? Wie schaffen wir die richtige Atmosphäre? Welche Events organisieren wir? Und all das.
Also wirklich das, was man auch wirklich aktiv mitbekommt, wenn man dann ins Poorhouse reinkommt und ein Teil des Ganzen dann irgendwie ist als Gast. Wie nennt man das? Ist das dann ein Gast? Ist das dann ein Bewohner?
Wir nennen das ein Bewohner tatsächlich.
Ein Bewohner, okay. Ja, okay. Und also, dass man mal einfach so, mal so ein bisschen Kopfkino. Podcast ist ja auch oft Kopfkino. Ich bin jetzt ein Bewohner im Poorhouse. Ich komme jetzt das erste Mal durch die Tür. Was ist genau das Erlebnis, was ich jetzt habe, / was genau kriege ich so mit? Was ist genau das, was auf mich zukommt? Oder wie soll es noch werden? Sagen wir es mal so, ist es ja auch. Mhm.
Ja, super gute Frage. Vielleicht fangen wir noch vor der Tür an.
Gerne.
Weil bei uns kann man tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten überhaupt die Wohnung abschließen, ne? Und dann ist alles fertig. Man kann sofort den Vertrag unterschreiben, digital, dann kann man sofort die Kaution bezahlen und die erste Miete und dann ist das schon abgeschlossen. So, beim Einzugstermin, wir müssen gar nicht vor Ort sein. Du kriegst einfach einen PIN-Code per E-Mail, dann kannst du deinen Schlüssel abholen vor der Tür. Du kannst direkt einziehen, du ziehst in deine Wohnung ein. Wir haben übrigens ganz verschiedene Wohnformen, weil wir gesagt haben, okay, es hat nicht jeder den gleichen Geschmack und das gleiche Budget und insofern kann jeder sich aussuchen, was zu ihm am besten passt. Dann ziehst du in deine Wohnung ein oder in dein Zimmer, wir haben auch WG-Zimmer. Da ist alles möbliert. Du hast Internet mit drin, wir bezahlen für deinen Strom, Wasser, alle Nebenkosten, das ist alles inklusive. Das heißt, du musst dich wirklich um nichts kümmern. Und dann kannst du direkt, deine Mitbewohner kennenlernen oder gucken, wer neben dir wohnt. Und du hast eben direkt diese Gemeinschaft. Und plus, und jetzt wird's spannend, wenn du über deine Wohnung hinausgehst, hast du eben total viele Gemeinschaftsflächen mit total viel Potenzial. Also wir haben ein riesen Wohnzimmer mit Kaffeeküche, du hast ein Esszimmer, was du buchen kannst und mit Freunden kochen kannst, du hast eine Terrasse. Wir haben im Büro, im Haus, das heißt, wenn du Homeoffice machen willst, hast du direkt einen fixen Arbeitsplatz, ohne irgendwie irgendwo hinfahren müssen. Und wenn du, jetzt sagen wir mal, du hast Freunde oder Familie, die dich besuchen wollen, dann hast du ein Gästezimmer direkt im Haus, das du mitbuchen kannst, damit deine Freunde direkt im gleichen Haus übernachten können.
Geil.
Und das muss man bedenken, das sind Leute, ne, so wie ich und du, ja, ne, die sonst einfach in einer kleinen Wohnung wären und jetzt sind sie in einem riesen Haus mit so viel Potenzial.
Ja. Richtig geil. Also ich habe das Konzept ja jetzt schon länger verfolgt, also ist ja jetzt nicht so, als wenn ich als gestern das drauf gestoßen wäre.
Ist gut.
ich find's richtig cool. Also ich muss sagen, das ist was, was irgendwie auch so den Puls der Zeit trifft in einer gewissen Art und Weise. Und das feiere ich, muss ich ehrlich zugeben. Und ich würde mich selber auch irgendwie so ein bisschen als die Zielgruppe ein Stück weit sehen. Und deswegen, ich bin echt mal gespannt, was so noch alles kommt und was wir noch hier in Aachen vor allen Dingen, Berlin werde ich jetzt nicht viel mitbekommen, Essen werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel mitbekommen, aber Aachen schon, was hier noch so passiert. Okay, geil. Damit hat man schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, was eigentlich einen so erwartet, wenn man jetzt Bewohner, sag ich schon, wenn man Bewohner wird im Poa-Haus.
Es ist wichtig, Bewohner zu sagen, weil es geht um Langzeitwohnen. Also ich sag das nur, weil da gibt's manchmal ein bisschen Irritation. Es geht wirklich, das ist dein Zuhause. Das ist nicht irgendwo, wo du mal bist, bis du was anderes findest, sondern es ist wirklich Langzeitwohnen.
Okay, ja, nein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt sogar. Ja. Also es ist einfach. Also ich finde es halt so crazy, weil es so, klar, jeder weiß, Wohnung mieten und irgendwo wohnen muss ich, aber es ist halt so eine ganz andere Form davon irgendwie. Also es verbindet so diese normalen, traditionellen Sachen, sage ich mal, dass man halt einfach ein Bett hat, ein Zimmer hat und eine Wohnung in sich hat, mit diesem ganzen anderen Experience-Stuff drumherum. Mhm. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass ihr auch Kontakt zum oder ein lokales Netzwerk aufbauen wollt, in das quasi die Bewohner dann auch reinkommen können und auch daran partizipieren können. Wie genau sieht dieser Aspekt aus, wenn man sich das mal von eurer Seite aus anschaut?
Genau, also der große Punkt ist eben, Anschluss zu finden, oder? Also ich habe das selber erlebt, viele, die Berlin kennen, wissen auch, das ist überhaupt keine einfache Stadt, um Freunde zu finden. Und wir möchten eben Leute im Haus miteinander verknüpfen, aber eben auch mit der Stadt selber. Das heißt, wir bringen auch viele Startups in das Haus. Das heißt, Startups können Events organisieren im Haus und so finden auch die Menschen eben im Haus Kontaktpunkte zu den Startups. Wir haben regelmäßige Events, also zum Beispiel einmal die Woche gibt es ein Sportevent. Dann hast du irgendwie, was weiß ich, ein Hit-Class morgens oder du machst Yoga oder sowas. Freitagabends machen wir immer Afterwork-Drinks. Und das weiß man einfach dann, das ist die Idee, dass wenn man Freitag von der Arbeit nach Hause kommt oder auch von der Uni, dass man weiß, okay, man findet da Drinks, man kann da Leute kennenlernen, man kann beruflich oder auch persönlich sich vernetzen und all diese Sachen.
Ist das für dich, wenn du, also du bist ja in jegliche dieser Prozesse irgendwo involviert oder involviert gewesen, die zu konzipieren und dir zu überlegen, hey, das wäre vielleicht eine coole Idee, freitagsabends kommen alle zusammen, trinken was gemeinsam. Ist das auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ist ja aus deinen eigenen Ansprüchen an so etwas entstanden. Also du sagst ja selber wahrscheinlich regelmäßig so, hey, ich finde das cool. Also ich würde auch selber da drin wohnen wollen und genau nach diesem Credo oder nach diesem Motto konzipiere ich auch das, was die anderen dort mitbekommen. Wie ist das bei euch intern, wenn es Ideen gibt, wenn du Ideen hast und sagst, hey, das wäre jetzt vielleicht eine coole Möglichkeit, das noch auszubauen, zu verbessern, machst du das dann einfach oder wird es dann noch, wir hatten ja eben schon erwähnt, 5 Mitgründer, wird es dann nochmal abgestimmt? Wie ist es bei euch intern von den Entscheidungen, was genau gemacht wird?
Ja, wir haben die Firma zu 5 gegründet, das ist richtig. Man muss sagen, Gründer heißt ja nicht direkt auch Mitarbeiter.
Ja.
Insofern, wir arbeiten jetzt zu zweit Vollzeit.
Okay.
Und das teilt sich eigentlich ganz gut auf, weil Janni, unser CEO, leitet Expansion und Projektentwicklung und ich leite das ganze Produkt. Insofern, theoretisch kann ich ja sagen, wir machen das jetzt einfach so und dann läuft es auch so.
Ja, okay.
Was auch wichtig ist, weil man muss auch, glaube ich, schnell Entscheidungen treffen.
Ja.
Auf der anderen Seite sind wir alle super eng und können uns da ja immer gut abstimmen.
Mega, mega. Ja, okay. Nee, hat mich gerade nur mal interessiert. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen darüber sprechen, wie so diese Startup-Experience hinter Poa House dich auch irgendwie persönlich ein bisschen bewegt hat, beziehungsweise was es auch mit dir irgendwie charakterlich gemacht hat. Weil wir sind jetzt in 2020. Poa House gibt es jetzt wie lange? Bring mich da noch mal kurz auf den.
Ja, ich sag mal 2019.
2019, okay. Also davor ist ja bereits Arbeit passiert, 2019 dann. Reden wir jetzt vom 24.12.2018 oder 2019?
Ja, 2018. Ich sag trotzdem 2019, weil wir erst 2019 wirklich full force, sage ich mal, die Firma angefangen haben. Und das ist auch vielleicht, weil ich weiß, du wirst mich später nachfragen, was dein größtes Fail war und dann werde ich wahrscheinlich darauf zurückkommen.
Dann wirst du da, das ist jetzt schon angeteasert, da wirst du aber jetzt dranbleiben. Okay, cool. Das hat ja, also es ist jetzt komplett 2019 vergangen, seit diesem 24.12. und es ist jetzt schon weite Teile von 2020 vergangen und
Zeit vergeht schnell.
Zeit vergeht schnell, ne? Ja, es fällt mir auch irgendwie immer wieder auf. Und wenn man selber gründet, so dass man jetzt Wochenende hat oder man arbeitet nur von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag, gibt's das gar nicht mehr, sondern du bist ja rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, wenn wir jetzt über diesen Zeitraum von roundabout 2 Jahren, bisschen weniger, aber roundabout 2 Jahren sprechen, dann heißt das wirklich 365 Tage im Jahr mit dem Kopf dabei. Und das macht ja was mit einem.
Hundertprozentig, ja.
Ja, das macht was mit einem. Was waren so vielleicht so krasse Momente oder generell einfach so Stories, die du erlebt hast in der Zeit, wo du jetzt, wenn du so mal drüber nachdenkst, was so Poorhouse so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren passiert, was kommt dir da spontan in den Kopf? Gab es da irgendwelche Stories, die dich irgendwie geprägt haben, die dich irgendwie weitergebracht haben?
Ja, hundertprozentig. Also die Lernkurve, das sowas, das kann man nicht vergleichen. Und ich sag das, weil ich habe ja schon in anderen Startups gearbeitet. Also ich kenne die Startup-Welt und da habe ich auch unglaublich viel mitgenommen. Wenn man sich selber gründet, das ist nochmal was ganz anderes. Man, also allein schon emotional, welche Phasen man da durchmacht, von allen Tiefen bis allen Höhen und manchmal ist einfach alles schrecklich und manchmal denkt man, boah, du bist einfach so gut, was du alles machst. Insofern ist es einfach, ja, es ist eine super steile Lernkurve und das ist schon extrem spannend. Also wenn ich jetzt zurückgucke, du hast es jetzt als 18 Monate beschrieben. Ich beschreibe das lieber fast noch als 12 Monate,
okay.
Weil das war so, ja, das war noch eine ganz andere Art des Arbeitens. Und erst seit Mitte diesen Jahres haben wir angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Und heute sind wir schon 12. Ne, wir haben jetzt schon 700, über 700 zukünftige Bewohner in Entwicklung. Also es ist so viel passiert in so kurzer Zeit.
Inzwischen 12 Menschen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, die mit an diesem Projekt arbeiten, wo man im Kontakt steht, wo man sich austauscht, wo man einfach auch, sag ich mal, Erlebnisse miteinander teilt, hat keine Ahnung was, wo man auch einfach anfängt, dann ein Team zu organisieren, wo man dann anfängt, auch wieder neue Prozesse mit reinzunehmen. Das ist ja für den Kopf so, oder?
Ja, also gut beschrieben. Das Witzige ist, man feiert ja seine Erfolge nie, ne? Man sieht ja immer nur das nächste Problem oder ja. So das nächste Thema. Ja. Und manchmal, wenn man mal so 5 Minuten hat, ne, dann denkt man sich doch so, ist schon cool, was bisher so passiert ist. Aber dann denkt man sich auch so, jetzt muss aber noch die nächsten 10 passieren.
Aber ich schätze dich auch so ein, du bist auch so ein Typ, glaube ich. Wenn du so siehst, okay, das hat funktioniert, okay, nächstes Thema. was ist die nächste Herausforderung? Was kann ich jetzt machen? Aber das ist, glaube ich, auch wichtig. Das macht einen auch irgendwo aus und das führt auch dazu, dass man einfach kontinuierlich nach vorne kommt. Ich glaube, dieses kontinuierlicher Progress, immer wieder in die nächste Challenge reinzugehen und zu gucken, dass man das den nächsten Step macht. Wenn du so auch ein Stück weit in die Zukunft guckst, klar, du hast eben angesprochen, noch andere Locations zu eröffnen. Mir fällt noch eine Frage ein, die mich noch interessiert. Hier in Aachen, wie viele Bewohner können gleichzeitig in dem Haus wohnen?
Wohnen ungefähr 50.
Mhm.
Und wir haben aber auch 30 Plätze im Office. Okay. Also das können theoretisch die gleichen Personen sein, können aber auch andere sein.
Ich hatte mal irgendwann so gehört, dass ihr auch plant, Fitnesscenter mit in das Ganze reinzubringen oder generell so gymmäßig was zu machen. Ist das so Standard in jedem oder ist das eher so, wenn es passt, dann kann man das damit reinbringen oder wie sieht das aus?
Ja, also wir hoffen, das in jedes Haus mit einzubringen. Das Fitnesskonzept werden wir nicht selber leiten, da arbeiten wir mit verschiedenen Partnern.
Ja.
Das gleiche gilt übrigens für Cafés. Also wir bauen ein Netzwerk auf mit Cafés und Fitnessstudios, wo wir sagen, hey, die passen zu unserem Konzept und die ergänzen uns gut und die bringen wir dann meistens mit ins Haus.
Okay. Ja. Naja, das hat mich nur noch interessiert, so am Rande. okay, wenn du in die Zukunft schaust, neue Locations. Was sind sonst noch so Themen, die dir in den Kopf kommen, wenn du so in die Zukunft denkst? Was sind so vielleicht so die Big Three, die du so persönlich anpeilst, vielleicht mit dem Unternehmen, wo es noch hingehen soll?
Ja, ich glaube, wir haben im Prinzip 2 große Ziele. Das eine ist Expansion. Also wir wollen wirklich sehr radikal wachsen und auch nicht nur in Deutschland. Also England ist auch ein großer Markt für uns. Unser CEO ist Engländer.
Mhm.
Und er kommt eben aus der Immobilienindustrie, aus London spezifisch, oder insofern ist das ein riesen Fokusmarkt für uns und allgemein Europa ist ein großer Fokus. Das andere Thema ist aber tatsächlich auch Produkt.
Ja.
Also uns ist wichtig, nicht nur ja der größte Player, sag ich mal, zu sein in Europa. Wir wollen wirklich das beste Produkt haben und wir wollen die beste Erfahrung bieten. Weil das war eben auch die Motivation ganz am Anfang. Wir haben gesagt, hey, die Latte ist eigentlich noch zu niedrig von dem, was es heute gibt. Und das muss man besser machen. Und das ist an total verschiedenen Aspekten, wo wir das machen. Zum einen sagen wir müssen eine bessere Inneneinrichtung machen. Mhm. Die muss qualitativ sein. Mhm. Es reicht nicht, einfach irgendeine Möblierung zu haben. Man muss sich da richtig wohlfühlen. Es muss extrem bequem sein. Dann der zweite Aspekt ist die Erfahrung, die man bietet. Es reicht nicht, einfach irgendwelche Events zu organisieren. Man muss wirklich Events organisieren, die Leute sehen wollen, ne, wo die wirklich einen Unterschied machen. Und das andere Thema ist auch Nachhaltigkeit, was uns super wichtig ist. Das heißt, wir gucken, dass wir wenig Energie verbrauchen, dass alle unsere Möbel, die wir einkaufen, nachhaltig sind und dass wir das ganze Nachhaltigkeitskonzept ins Haus mitbringen.
Mega. Mega, das ist so geil. Ich stelle so eine Frage und ich weiß so, okay, zack, 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 zack. Und das ist, Alter, ich finde das richtig cool, wie du antwortest. Das ist richtig gut.
Ja, danke schön.
Finde ich echt gut. Und im Großen und Ganzen haben wir ja jetzt so einen Blick darauf bekommen, was PUA ist, was PUA macht, was auch im Endeffekt so ein bisschen die Story dahinter war, wo ihr jetzt gerade auch steht und wo es in der Zukunft auch irgendwie hingehen soll, so ein bisschen. Und das ist immer so der Punkt, wo ich für mich sage, okay, ich habe so grob verstanden, was ihr macht, ich habe so grob verstanden, was abgeht. Und wo ich dann immer so ein bisschen langsam aber sicher zu unseren drei Wickelfragen überleite. Mhm. Und heute bin ich auch tatsächlich ziemlich gespannt auf die Antworten. Ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Was denkst du persönlich ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
Ich habe mich tatsächlich auch mit dieser Frage in letzter Zeit so beschäftigt, weil ich eben jetzt auch verschiedene Gründer kennengelernt habe und da fallen dann doch so ein paar so Charakteristiken, merkt man doch, dass man die häufiger sieht. Und irgendwie denkt man sich doch, irgendwie gibt's da einen Pattern. Insofern finde ich das eine super gute Frage. Da kann man natürlich jetzt vieles drauf antworten, aber was ich sagen würde, ist das Wichtigste, ist, dass man schnell ist tatsächlich. Man muss schnell Entscheidungen treffen können. Ich merke das immer witzigerweise viel, wenn ich Gründer kennenlerne, dass die auch schnell reden. Was heißt, also man muss nicht schnell reden können, aber viele Leute, die schnell reden, denken auch viel.
Das werde ich mir sowas von merken. Okay, gut, ja.
Und da merkt man das. Ich glaube, der Punkt ist aber, man muss schnell Entscheidungen treffen. Mhm. Und es ist besser, Fehler zu machen und die nachher zu korrigieren, als ne, sich total viel Zeit zu verbringen, um dann nachher zu realisieren, dass das nicht richtig war.
Ja, absolut. Nee, es ist 100% richtig.
Das habe ich definitiv gemerkt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, es ist auch so ein bisschen so die Kunst zu wissen, okay, wann muss ich schnell sein und wann muss ich mir Zeit nehmen, weil ein Thema super wichtig ist. Also man muss auch detailliert sein, weil jedes Detail zählt. Also es gibt mittlerweile so viel Wettbewerb in allen Themen und wenn man da Details auslässt, dann wird es schwierig.
Woran machst du das fest? Also wann ist ein Thema, wo du schnell sein musst und wann ist es ein Thema, wo du viel mehr aufs Detail achten musst?
Ich würde sagen, im Produkt muss man aufs Detail achten, wenn man seine Marke aufbaut, wenn man das Produkt definiert. Das kann man immer noch nachher ändern, aber das sollte man nie so, ach, ist egal, so machen. Da muss man wirklich auf jedes Detail achten und sich bei allem so überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn? Und wenn es dann mehr geht um Expansion und Vertrieb und so, da finde ich, muss man eher einfach schnell sein.
Mhm. Ja.
Ein gutes Beispiel, was mir einfällt, weil ich mich in letzter Zeit auch ein bisschen damit beschäftigt habe, ist Logo-Design und allgemein das Thema Corporate Identity. Das ist so ein bisschen ein Dilemma, aber witzigerweise ist das ein Thema, womit sich die meisten Gründer ganz am Anfang der Gründungsphase mit beschäftigen. Mhm. Und da ist man noch ganz am Anfang der Lernkurve. Gleichzeitig ist es aber ein super wichtiges Thema. Und wie unpraktisch eigentlich, dass man so ein wichtiges Thema lösen muss, wenn man noch ganz am Anfang der Lernkurve ist.
Ja.
Das ist einfach nur ein Beispiel, wo ich sagen würde, okay, da muss man da muss man nicht schnell sein.
Ja, ja, ja.
Nehmt euch da Zeit und macht das richtig, macht das vernünftig. Also das war eben auch so ein Learning von uns, dass tatsächlich das Logo, was man jetzt hier sieht, war nicht unser erstes Logo. das erste Logo hat sich zum Glück nur ein paar Wochen gehalten. Insofern kennt das auch keiner. Aber da haben wir einen Wettbewerb online gestellt, so ein Logo-Wettbewerb. Und dann haben verschiedene Freelancer aus aller Welt haben dann Logos eingeschickt. Cooles Konzept, würde ich sagen. Aber auch nur in der Theorie, weil da bei so einem Wettbewerb macht natürlich auch nur Freelancer mit, die gerade keinen anderen Job haben. Ja.
Stimmt.
Und der Gewinner hat dann irgendwie einen Preis bekommen und ja gut, wir haben dann auch wirklich von hunderten Logos das Beste ausgesucht, aber ja, das Beste war wirklich nicht gut genug. Insofern einfach, ja, das ist ein Thema, genau, absolut. Muss man sich mehr reinhängen, würde ich sagen.
Nee, das ist absolut richtig. Aber ich finde das interessant. Schnell sein und manchmal aufs Detail achten und das so ein bisschen für sich abwägen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die wenn man das meistert für sich persönlich, dann hat man, glaube ich, schon so die halbe Miete, sage ich mal, wenn man es dann noch vernünftig umgesetzt bekommt. Geil, okay. Mhm. Frage Nummer zwei. Du hast eben schon so angeteasert. Dein persönlicher größter Fail. Und jetzt bin ich wirklich gespannt.
Ja, also wir kommen jetzt ein bisschen wieder zurück auf das, was ich gerade gesagt habe. Ist, dass wir wirklich zu langsam waren am Anfang. Und ich weiß nicht, ob das nur persönlich ich war, aber mit Sicherheit zum großen Teil, aber einfach zu viel gezögert. Wir hatten das Konzept schon total früh, aber es hat total lang gedauert, bis wir wirklich alle gesagt haben, oder ich zumindest gesagt habe, so, ich mache das jetzt Vollzeit und ich dediziere jetzt mein Leben dazu. Mhm. Und heute habe ich eben viele Momente, wo ich mir denke, so, hättest du das nicht schon früher gemacht, dann wärst du jetzt schon ein Jahr weiter. Insofern, im Großen und Ganzen war das definitiv mein größter Fail und auch zu viel Unsicherheit vielleicht damals.
Woher kam die? Also einfach, weil du noch keine Ahnung von der Materie hattest, vom Markt hattest, oder war das vielleicht auch persönlich bedingt? Ich weiß nicht.
Ja, definitiv. Also es war sicherlich eine Kombi aus verschiedenen Themen. Unsicherheit, einfach so diesen Sprung zu machen. Ne? Sagen sie, ja. Ich mache das jetzt Vollzeit. Ich meine, das ist ja so das typische Thema, was so die meisten Gründer haben. Ne? Aber die Frage ist halt, wie viel Zeit braucht man, bis man diese Entscheidung trifft? Weil jeder Tag macht was aus. Ja. Und was man eben wirklich nicht unterschätzen darf, ist, man kann ja nicht Wettbewerber nur Stand heute sehen, sondern Wettbewerber entwickeln sich auch weiter und die lernen auch mit dazu. Ja. Insofern zählt jeder Tag.
Auf jeden Fall. Ja, 100%. Ich finde das so geil, wie du den Satz beendest. Es zählt jeder Tag. Und ich denke so, ja, Alter, ja, es zählt jeder Tag. Okay, gut.
Zum Glück, ich bin froh, dass wir heute ein Tempo haben, was gut ist. Ja? Also heute haben wir echt ein super gutes Tempo drauf. Also wir haben dazu gelernt.
Guck mal, das ist doch das, worum es im Endeffekt geht, oder? Also wir hatten schon öfter das Wort Lernkurve. Es ist ja jetzt auch kein Zauberei, oder man weiß ja, dass es genau darum geht einfach. Man evaluiert, man guckt, was funktioniert nicht. Und wenn man dann halt einfach, so wie du jetzt zum Beispiel sagst, hey, wir waren am Anfang einfach zu langsam. Wir haben einfach zu viel oder zu sehr sind wir vielleicht ins Detail gegangen oder generell halt einfach zu lange gebraucht für gewisse Dinge. Jetzt darüber hinzugehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt schneller geworden, wir wissen, woran wir ansetzen mussten, wir haben an Stellschrauben gedreht und wir haben jetzt inzwischen eine Performance, womit du auch sagst, dass du damit zufrieden bist, ist es doch perfekt. Klar, mehr geht immer, ne? Wird auch noch alles kommen, bin ich mir sicher, aber wenn ihr an dem Stand schon seid und sagst, hey, ich bin damit zufrieden, ist es doch top. Und dementsprechend kann man halt immer aus so einem, das finde ich halt immer so schön an diesen Fail-Geschichten, man zieht aus einem Fail eigentlich immer wieder was Positives raus am Ende.
Absolut.
Und das ist ja auch das, worum es beim Gründen eigentlich auch irgendwie geht, oder?
Absolut, also ich lerne jeden Tag was Neues dazu.
Geil.
Also, und das klingt immer so blöd, aber das ist wirklich unübertrieben. Also es gibt nicht einen Tag, wo ich mir denke, was ist denn das für ein Thema, weil ich jetzt wirklich mich noch nie mit beschäftigt. Krass. Insofern, es macht wirklich extrem Spaß. Aber man muss, ich glaube, am Anfang hat man noch so ein bisschen so diese Phase, wo man denkt, so, oh nee, jetzt nicht schon wieder ein Thema, wovon ich keine Ahnung habe. Ja. Und irgendwann kommt dann so der Sprung, das ist bei mir auch erst vor ein paar Monaten passiert, muss ich gestehen, wo man dann weg von dieser Angstphase hingeht, hin zu dieser, boah, ist das cool eigentlich.
Das ist ja auch genau die Phase, wo man dann eigentlich irgendwie sein will irgendwo auch, oder?
Genau, ja, absolut.
Geil. Wenn du jetzt so ein Thema auf den Tisch bekommst und du sagst dir wieder so, oh fuck, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wie hat sich der Prozess in deinem Kopf gewandelt? Also vorher war es bestimmt ja so ein bisschen so ein kleiner Angstzustand oder keine Ahnung, so ein bisschen Paralyse, sage ich mal, ein bisschen Lähmung, dass man so gedacht hat, oh fuck, ich weiß nicht, was ich machen soll. Inzwischen ist es nicht mehr so. Inzwischen sagst du, okay, ich habe keine Ahnung, aber ich krieg das trotzdem hin. Los geht's irgendwie, zack, zack, zack. Was passiert in deinem Kopf, so wenn du diese Aufgabe siehst? Kannst du das beschreiben vielleicht? Also ist es so, dass du dieses Thema auf den Tisch bekommst und dir denkst, okay, das ist so das Hauptthema. Mit dem Hauptthema gehe ich jetzt vielleicht erstmal in Google rein und denk mir so, okay, wie läuft das ab? So, das würde mich einfach mal persönlich auch interessieren.
Ja, wie mache ich das? Genau, also
klar, immer anders, aber so.
Ich glaube, man lernt, dass am Anfang hatte man, ne, viel Angst, jedes Mal ein neues Thema, und es ist ja auch, ich spreche das auch bewusst ganz offen an, weil ich glaube, diese Angst hat jeder Gründer irgendwann mal, und ich glaube, wenn man so tut, als gäbe es die nicht, dann tut man anderen Gründern auch keinen Gefallen. Also ich weiß noch, Janni hat mir am Anfang total viel geholfen, weil ich auch gesagt habe, so irgendwie passt das gerade all nicht, und ich habe irgendwie Angst, dass das alles nicht so richtig läuft, und er ist ein bisschen älter als ich, und das hat mir dann schon manchmal geholfen, dass er gesagt hat, so, nee, das ist alles normal, und genau diese Phase machen alle Gründer durch, ne? Und mittlerweile sehe ich das genauso, und irgendwie packt man das dann trotzdem durch jedes Thema, und jetzt bin ich in der Phase, wo ich mir denke, okay, aber du hast ja schon Themen XYZ gelernt, dann lernst du auch diese Themen, ne? Und am Ende denkt man sich ja alles so, diese Themen ist ja alles nicht Rocket Science oder so. Und dann denkt man sich so, wie schwer kann das schon sein? Ja. Und ein bisschen Humor hilft auch. Ein
bisschen Humor hilft auch. Ich glaube, das ist auch nochmal ein cooles Learning. Okay, so viel zur Fail-Story und ein bisschen drumherum. Hin zur dritten Wickelfrage, die eigentlich gar keine Frage ist. Ich habe diesen Satz jetzt schon so oft gesagt, die ganzen Folgen sage ich immer so, jetzt kommen wir zur dritten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist. Also die Leute, die jetzt schon länger zuhören, ihr wisst Bescheid. Ein Buchtipp, YouTube-Video, Podcast, Blog-Empfehlung, irgendwas an Content, den du auf dem Weg gesammelt hast, der dich weitergebracht hat.
Ja, also, ihr kennt vielleicht alle auch die Doku Social Dilemma.
Die jetzt auf Netflix gelauncht ist,
ja. Ziemlich neu. Ja, also da habe ich jetzt nicht auf meinem ganzen Weg begleitet, aber mindestens die letzten Wochen.
Ja, die ist krass.
Das hat mich schon bewegt. Das fand ich super spannend. Hast du sie auch gesehen?
Ja, da war doch dieses eine Statement, if you not, don't pay for it, you're not the, you are the product. Oder so, irgendwie so war das. Wie war dieser Satz?
If you're not paying for the product, you are the
product. You are the product. Ja, genau. Oh, noch in so einem schönen Englisch. Ey, das lässt mein Herz hören. Okay.
Ja, das hat mich total bewegt. Also, weil ich beschäftige mich an sich total viel mit dem Thema Technologie und was sie eigentlich in uns auslöst. Und ich sage das durchaus aus einer Perspektive von jemandem, der aus dem Technologiebereich kommt. Also ich habe selber nur für Tech-Firmen gearbeitet und so, und bin an sich sehr pro Innovation natürlich. Es gibt einfach so viele Startups gerade am Markt oder auch Firmen, die uns alle helfen, unser kompliziertes Leben einfacher zu machen, oder? Uns helfen, Zeit zu sparen. Und das finde ich auch super cool. Und gleichzeitig frage ich mich einfach, was die Konsequenz davon ist. Mhm. Und je mehr Technologie unser Leben einfacher macht, desto isolierter ist unser Leben auch. Und das hat mir halt nochmal gezeigt. Und das hat mich auch ehrlich gesagt sehr stolz gemacht, für ein Unternehmen zu arbeiten, was genau das Gegenteil macht. Weil das einfach super selten ist, glaube ich, heutzutage, wirklich eine Lösung zu haben, die Leute wieder zusammenbringt. Ja. Nicht nur online, sondern auch im wirklichen Leben.
In dieser Realität. Nee, ist richtig, ist richtig.
Und ja, das fand ich extrem spannend.
Ja, nee, also kann ich an der Stelle auch euch allen nur mal empfehlen, falls ihr die Doku noch nicht gesehen habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Also es sind auch ein paar Eindrücke und ein paar Einblicke, wo man dann selber auch mal schlucken muss, finde ich. Weil man irgendwie sich selber auch in der Situation wiedererkennt und sich irgendwie damit identifizieren kann. Und dann gleichzeitig denkt so, oh krass, so ist das also abgegangen. Und dann auch die ganzen Stimmen aus den unterschiedlichen Unternehmen von irgendwelchen Menschen, die dort mal gearbeitet haben oder noch arbeiten, ich weiß gar nicht mehr. Krass.
Also hat mein Social-Media-Verhalten nicht verändert, zumindest nicht nach 24 Stunden. aber es, ja, es lockt zum Nachdenken.
Auf jeden Fall. Nee, definitiv. Und dementsprechend, wie gesagt, zieht euch das Ganze mal rein und schreibt uns auch, wenn ihr was ihr so daraus mitgenommen habt aus der Doku auch ein Stück weit. Ansonsten waren das so unsere drei Wickelfragen, und zum Abschluss haben wir immer noch unseren 59 Sekunden Werbeblock, Ich beschreibe das immer so ein bisschen Joko und Klaas mit den 15 Minuten, die sie von ProSieben gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Genauso ist es jetzt auch. Also du kriegst von uns 59 Sekunden und die gehören komplett dir. Und ich zähle jetzt gleich runter von 3 und dann darfst du loslegen. Ich bin echt gespannt. Also, no pressure. 3, 2, 1, bitte.
Cool. Also ihr habt ja alle jetzt schon ein bisschen erfahren, was Poorhaus macht. Und wenn ihr auch Teil eines Startups sein wollt, was wirklich einen starken Einfluss hat auf das Leben von anderen Menschen. Und das finde ich unglaublich spannend. Dann würde ich mich erstmal freuen, wenn ihr uns bei uns meldet, weil wir haben noch ein paar offene Stellen. Am besten bewerbt ihr euch auf unserer Webseite auf poorhaus.com. Wir suchen vor allem Werkstudenten in Design und in Expansion. Darüber hinaus, und das ist fast noch spannender, was mir auch total viel Spaß macht in diesem Job, ist, dass wir eigentlich die Option haben, mit so vielen anderen Startups und Firmen zusammenzuarbeiten. Und das finde ich super cool. Insofern, wenn ihr ein cooles Produkt habt oder eine coole Dienstleistung, die in irgendeinem Sinne zu uns passen könnte, und da gibt es wirklich so viele Optionen, das kann sein, ihr habt ein Event-Format, ich sag jetzt mal so à la Art Night, ihr macht Möbel in irgendeiner Form oder Interior, ihr habt Nahrungsmittel, was innovativ ist, ihr habt irgendeine Technologie, die spannend ist, die uns zu uns passen könnte. Ja, bitte bei uns melden, weil wir sind total offen für all diese Partnerschaften, insbesondere wenn die aus Aachen kommen. Weil wir auch aus Aachen kommen und uns das super wichtig ist. Insofern, ja, wir freuen uns über alle Partnerschaften. Wenn ihr Ideen habt oder Kontakte habt, wie wir schneller wachsen können, das finden wir auch super spannend. Genau, oder sonst, wenn ihr euch einfach mit uns, euch mit uns vernetzen wollt, wir sind super offen und unterhalten uns immer gerne. Insofern, genau, einfach bei uns melden. Einfach über unsere Webseite, wie gesagt, powerhouse.com. Wir sind auch auf Instagram und LinkedIn. Gerne folgen. Wir sind auch auf TikTok.
Auf TikTok auch?
Ja.
Okay, das muss ich mir mal
essen. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall freue ich mich da auf. Ja.
Sehr cool.
Auf alle Nachrichten.
Sehr cool. Also, ihr habt's gehört. Falls ihr euch in irgendeiner Weise angesprochen gefühlt habt, einfach mal auf powerhouse.com und der Lea schreiben. Generell Poorhaus schreiben, meldet euch und dann gucken wir mal, vielleicht entsteht ja was Cooles. Vielleicht sogar durch diesen Podcast hier.
Das wäre cool.
Das wäre cool. Fände ich auch persönlich sehr cool. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir so am Ende der Folge angekommen. Lea, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, hat Spaß gemacht. War wirklich super.
Sehr cool, freut mich. Danke, dass du uns das alles geteilt hast, auch aus deinem persönlichen Leben berichtet hast, einen Einblick gegeben hast in Poorhaus und was so dahinter steckt. Und für euch da draußen hoffen wir natürlich wie immer, dass ihr was mitnehmen konntet. Danken dafür, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und wünschen euch bei was auch immer ihr gerade macht noch ganz viel Erfolg. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Wickeltisch-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich bin an dieser Stelle raus und sag ciao.
Okay, danke dir, Jonas. Tschüss.
Wickeltisch, der Startup-Podcast.